Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
Und aus dem Studio des Börsenradio meldet sich Andi Groß. Ich grüße dich ganz herzlich. Notenbanken und Zinsen, heben sie an? Wenn ja, warum und wie lange? Wenn nein, warum nicht und wann sinken die Zinsen wieder? Fragst du derzeit zwei Experten, kriegst du mindestens vier unterschiedliche Antworten. Also das ganze Thema ist unglaublich spannend und vor allen Dingen facettenreich. Die US-Notenbank Fed hatte angefangen mit den höheren Zinsen. Die EZB war ein bisschen zögerlicher gewesen. Jetzt scheinen aber beide irgendwo ihr Niveau gefunden zu haben. Wie sieht denn der Status quo aus und wie bewertest du den jetzt?
Ich denke, wir haben in Europa ein sehr, sehr hohes Zinsniveau erreicht, das mittlerweile bei etwa 4,5% liegen dürfte. Und die Inflation im Euroraum, die liegt ja sogar noch etwas drüber, etwa bei 5,3%, Deutschland sogar noch höher bei 6,4%. Aber das, was die Notenbank, die EZB, tun kann, das hat sie ja letzten Endes getan, nämlich die Kreditnachfrage deutlich verknappt und die Geldmenge stark reduziert. Also die EZB reduziert momentan die Geldmenge etwa um 25 Milliarden Euro. Und das ist ja letzten Endes das, was eine Notenbank tun kann. Auf alles andere hat sie ja gar keinen Einfluss als auf den Zins und die Geldmenge. Ich denke, damit ist die EZB letzten Endes auch durch. Die US-Fed vielleicht noch nicht ganz, aber auch da ist es so, dass die Zinsen so drastisch angehoben wurden, dass man erst abwarten muss, wie die Auswirkungen sind. Denn es ist so wie beim Bremsen, wenn wir auf die Bremse treten, es dauert eine gewisse Zeit, bis man die Bremsspuren sieht. Und die Bremsspuren in der Wirtschaft, die werden etwa ein Jahr später sichtbar. Die Vorboten sozusagen, die sehen wir jetzt schon. In Deutschland ist die Nachfrage nach Wohnungsbau massiv eingebrochen. Die Nachfrage nach Wohnungsbaukrediten ist fast zum Erliegen gekommen und die Neubautätigkeiten ebenfalls. Also viel mehr kann eine Notenbank nicht tun und von daher lass uns abwarten, was noch passiert. Die Aktienmärkte haben darauf bislang noch kaum reagiert.
Also die Macht der Notenbanken, du hast es ja angesprochen, jetzt nur auf das Thema Leitzins zu beschränken, das ist ja wie einen Ferrari zu kaufen und dann nur gelegentlich mal auf die Hupe zu drücken. Sag nochmal ganz genau, was können die Notenbanken noch unternehmen, um gegen die hohe Inflation vorzugehen?
Ich meine, sie haben eine ganze Reihe von geldpolitischen Instrumenten im Koffer, aber das Wichtigste ist im Grunde genommen die Verknappung der Geldmenge. Das heißt, sie entziehen dem Markt jeden Monat 25 Milliarden. Wenn wir uns erinnern, wir hatten damals dieses Quantitative Easing, da wurden Staatsanleihen sozusagen durch die EZB aufgekauft. Jetzt passiert im Grunde genommen das Gegenteil. Es passiert sozusagen eine Schrumpfung. Die Liquidität wird aus dem Markt rausgenommen und gleichzeitig wurden halt die Zinsen, die Leitzinsen massiv angehoben. Aber wo die Notenbank eben keinen direkten Einfluss drauf hat, ist, wenn zum Beispiel die Regierung das Bürgergeld anhebt und damit der Konsum an anderer Stelle weiterhin hoch bleibt. Denn der Konsum ist ja auch eine ganz wichtige Nachfrage oder ein Treiber nach gewissen Gütern. Oder wenn zum Beispiel der Ölpreis durch externe Faktoren hoch bleibt, dann hat die Notenbank da auch wenig Einfluss darauf, den Ölpreis sozusagen zu senken.
Ja, das klingt dann immer so ein bisschen wie, wenn jemand versucht, eine Luftmatratze aufzupumpen, ja, großes Ventil, da pumpt er dann rein. Auf der anderen Seite hat die Luftmatratze aber einen Riss und da geht die Luft wieder raus. Also was ich damit sagen will, wenn die Notenbanken, wenn die Wirtschaft, wenn die Politiken doch sich besser abstimmen würden und nicht die einen Maßnahmen ergreifen und die anderen Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel jetzt hier das Bürgergeld, wäre das nicht sinnvoller? Wäre Kommunikation da nicht angebracht?
Das würde ja dann bedeuten, dass alle die gleichen Ziele haben. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Wir haben ja alles dazu getan, dass die Inflation jetzt auf einem höheren Sockel als früher ist. Und man kann das ja nicht einfach nur auf das Thema Ukraine und Gaspreis reduzieren, sondern die Inflation ist ja aus mehreren Gründen angestiegen. Wir haben ja weitere Faktoren wie strukturelle Faktoren, die zur Inflation beitragen, wie zum Beispiel demografische Faktoren, wie zum Beispiel die Investitionen in unproduktive Sachen wie Militärausgaben und so weiter. Das heißt, Inflation ist ja nicht eindimensional zu sehen, erhöhe ich die Zinsen, geht die Inflation zurück. So einfach ist ja die Welt gar nicht. Und die Politik hat ja teilweise ganz unterschiedliche Interessenslagen, die nicht unbedingt dazu führen, dass die Inflation jetzt wieder auf 2% unbedingt zurückgeht. Denn man will ja letzten Endes auch weiterhin seine Konsumausgaben bzw. seine Staatsausgaben letzten Endes auf dem Level halten.
Und die Inflation zurückzufahren auf 2%, ohne dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Also das hat es noch nie gegeben, das ist noch nie gelungen. Bedeutet es aber nicht, dass es unmöglich ist, oder?
Ich denke, wir sind ja schon mitten in der Rezession drin. Also die Daten sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Deutschland hat schlechte Fundamentaldaten und die Eurozone ebenfalls. Im Grunde genommen sind USA, China und Japan die Einäugigen unter den Blinden. Wenn man sich jetzt beispielsweise die Einkaufsmanager-Indizes anschaut in der Eurozone, die sind besonders schwach in Deutschland. Noch mehr, heute kam jetzt nochmal der IFO-Index für die Selbstständigen. Auch der ist schwach. Das heißt, wir sind seit einigen Monaten im Abwärtstrend. Wir sehen letzten Endes das und wir haben im Moment das Ziel Inflationsbekämpfung halt höher gewertet. Nur kommen halt in Deutschland neben den konjunkturellen Problemen auch noch strukturelle Dinge dazu. Und aus meiner Sicht sind dafür eben die Aktienkurse noch relativ hoch. Aus meiner Sicht werden wir sehen, dass die Gewinne dann auch entsprechend rückläufig sind, zumindest in verschiedenen Sektoren. Und damit einher sind die Kursgewinnverhältnisse dann schon relativ ambitioniert. Mal abgesehen davon, dass die Zinsen ja wieder eine echte Alternative darstellen. Also wenn wir im Grunde genommen eine Aktienrendite von 5-6 haben und wir haben eine Anleihenrendite, die ist deutlich oberhalb von 4, dann kann man sich ja auch gut überlegen, das Depot stärker mit Anleihen zu strukturieren, die letzten Endes mit deutlich weniger Risiko stabilere Erträge generieren.
Ja, ist ganz interessant. Die Frage stelle ich natürlich auch relativ häufig, gerade jetzt hier bei diesem Zinsniveau und Anleihen. Ob das jetzt Staatsanleihen sind oder auch Unternehmensanleihen, dann kriege ich zwei Dinge zu hören. Ja, zum einen gilt das natürlich nur für diejenigen, die jetzt neu einsteigen wollen in das Thema Anleihen, die schon drin sind, die würden sich am liebsten am allerwertesten beißen, weil deren Renditen sind gesunken. Auf der anderen Seite höre ich dann gerade von denjenigen, die sehr stark auf Aktien setzen, naja, komm, was kriegst du denn da schon für Renditen bei den Anleihen und bleibt das dann auch so? Also das ist ja was eher für einen Kindergeburtstag.
Ich denke, das kommt doch aber darauf an, wann man einsteigt. Also wir rechnen jeden Monat die Mehrrendite aus, ich nenne es mal Aktien Risk Premium, also den Wert, den Aktien mehr erwirtschaften als Anleihen. Und das kann man Monat für Monat machen oder kann es auch über längere Zeiträume verfolgen. Und beispielsweise im März 2009, als die Finanzkrise auf dem Höhepunkt war, die Aktien auf den absoluten Tiefskursen war, da war das Verhältnis von Aktien und Anleihen halt so, dass das Chance-Risikoprofil einfach eindeutig zugunsten der Aktien ausgeschlagen ist. Momentan ist das aber nicht der Fall. Aktien sind nicht uninteressant, aber die Alternative Anleihen sind deutlich attraktiver. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter bei Wohnungsbauunternehmen, beispielsweise in China. Da gibt es diese China Waters Affairs. Wenn ich China Waters beispielsweise nehme, da zahlen die Anleihen über 10%, liegt natürlich auch an den Besonderheiten vom chinesischen Immobilienmarkt. Und die Dividendenrendite von China Waters Affairs ist ungefähr bei 5. Vielleicht finden wir in Europa ähnliche Beispiele. Aber wenn du jetzt Portfoliomanager wärst, würdest du die 10% aus den Anleihen nehmen oder würdest du die 5% Dividendenrendite von China Waters Affairs nehmen? Mal abgesehen davon, dass die gestiegenen Zinsen letzten Endes auch die Rentabilität des Unternehmens ja belasten. So, und wenn dieser Grad immer mehr in Richtung Anleihen kippt, dann muss man einfach auch sagen, dann wäre man ja nicht gut beraten, wenn man nicht Anleihen stärker gewichten würde in den Portfolios. Und ich glaube, dass viele von uns noch die ganzen letzten Jahre im Hinterkopf haben, wo die Anleihen halt bei Null waren. Da hatten wir keine Alternative. Da gab es nur Aktien. Und mittlerweile gibt es wieder Alternativen, die letzten Endes dazu führen, dass man in einem gut gebauten Portfolio, gut gewichteten Portfolio, sowohl Aktien als auch Anleihen hat. Man muss halt dann auch auf die Bewertung schauen und muss halt schauen, wie man dann zukünftig damit umgeht.
Kannst du konkreter werden, wie die Strategie jetzt momentan aussieht, wie so ein Portfolio aussieht? Kannst du vielleicht auch da Branchen oder vielleicht sogar Unternehmen nennen? Aktien auf der einen Seite, Anleihen auf der anderen Seite. Was kannst du uns da geben?
Also wir bauen bei uns ja ein Weltportfolio, ein Weltanleihenportfolio und ein Weltaktienportfolio. In diesem Weltanleihenportfolio sind US-Staatsanleihen drin, abgebildet alle über ETFs. US-Staatsanleihen, ein Viertel US-Staatsanleihen, ein Viertel europäische Unternehmensanleihen, ein Viertel ein aktiv gemanagter europäischer Rentenfonds, der zur Hälfte Staatsanleihen und zur Hälfte Unternehmensanleihen hat, und ein Viertel kommen noch dazu asiatische Local Government Bonds. Und in der Summe hat es ein sehr gutes Chancen-Risikoprofil, wenn man sich auch die unterschiedlichen Phasen anguckt über die Zeiträume, wann US-Staatsanleihen gefragt waren und wann eben asiatische gefragt waren. Alle zusammen haben aber eine Rendite mittlerweile oberhalb von 4% und eine durchschnittliche Restlaufzeit etwa von 5 Jahren, also mittlerer Laufzeit. Hinzu kommt, dass wir auch im Geldmarkt einen attraktiven Geldmarktfonds haben, der mittlerweile auch etwa fast 4% auf dem Tagesgeld uns gibt. Und das nutzen wir dann eben zum antizyklischen Zukaufen. Auf der Aktienseite ist es ähnlich. Auch da haben wir ein Weltportfolio und gleichgewichtet europäische, asiatische und amerikanische Aktien und kaufen immer antizyklisch das zu, was besonders attraktiv ist. Und wir finden im Moment 2 Bereiche besonders attraktiv. Das sind einmal die Immobilienaktien, die extrem preiswert sind, mittlerweile in Europa etwa 35% unter ihrem inneren Wert notieren. Und das sind vor allen Dingen die Small- und Mid-Caps, die in ihrer Bewertung deutlich zurückgekommen sind. Und da sind zum Beispiel die Bewertungen sehr unterschiedlich. Aber in der Summe kann man sagen, europäische Small- und Mid-Caps und Immobilienaktien besonders attraktiv, weil die kaum einer mit der Kneifzange anfasst. Und dazu gehören natürlich Vonovia, TAG, Immobilien und wie die alle heißen. Da gibt es halt eine ganze Reihe. Letzten Endes würde ich da jetzt aber auch eine Mischung kaufen und würde es dann eben auch über einen Investmentfonds nehmen. Man muss bei den Immobilienaktien vielleicht besonders aufpassen auf die Verschuldung, weil die hohe Verschuldung natürlich ein gewisses Problem dasteht. Aber die Haupterwartung, mein Hauptszenario ist ja das, dass wenn die Konjunktur sich weiter abschwächt, werden auch über kurz oder lang die Zinsen wieder fallen und auch am langen Ende die Zinsen wieder zurückkommen, was dann den Unternehmen dann entsprechende Luft gibt und dann ein Aufatmen gibt. Aber wie gesagt, die beiden interessantesten Sektoren, Small- und Mid-Caps und Immobilienaktien, REITs.
Wenn die Zinsen wieder zurückkommen, was bedeutet das dann für die Preise? Wir haben ja gesehen und auch immer wieder gesagt, die Inflation sagt ja im Grunde genommen nur etwas aus über die Steigerung bei den Preisen, nicht aber über die absolute Höhe der Preise selber. Werden Preise, rechnest du damit, auch teilweise wieder sinken oder bleiben sie dort, wo sie sind?
Naja, also im Konsumgüterbereich rechne ich jetzt nicht unbedingt mit massiv sinkenden Preisen. Ich wüsste nicht, warum Coca-Cola jetzt außer ein paar Angebote die Cola wieder preiswerter machen sollte oder warum bestimmte Medikamentenpreise jetzt signifikant fallen sollte. Die Erfahrung zeigt ja, dass wenn ein Preisniveau einmal sich durchgesetzt hat, dann bleibt das. Oder der Italiener um die Ecke oder der Bäcker, die werden ihre Pizza jetzt im nächsten Monat nicht 3 Euro billiger machen. Damit rechne ich nicht. Das, was man aber sehen muss, ist, dass dort, wo bestimmte Vorprodukte zu schwankenden Preisen führen, also beispielsweise bei Rohstoffen oder beim Einsatz von Rohstoffen, alles, was mit Öl abhängt, alles, was mit Rohstoffen, die dann letztendlich wieder verarbeitet werden, abhängt, da glaube ich, da kann es schon nochmal zu Verbilligungen kommen. Aber in der Summe denke ich es eher nicht. Das, was wir sehen, müssen, wie das zukünftig mit Rabatten aussieht. Das heißt, wenn wir in eine Rezession hineinkommen, dann werden Anbieter, um ihre Produkte zu verkaufen, bestimmte Rabattaktionen machen. Aber das ist keine generelle Preissenkung auf voller Breite. Damit rechne ich nicht. Mal abgesehen davon, dass die Lohnkosten im Service- und Dienstleistungsbereich angehoben sind. Und da wird man auch nicht wieder zurückgehen und sagen, naja, die Verkäuferin bei Aldi, da wird der Lohn mal wieder reduziert. Mhm.
Unser Marktupdate mit Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensverwaltung. Dankeschön fürs Interview nach Nürnberg, Wolfgang.
Gerne.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.